Was steckt in der Lauge? Wärmespeicher. Von Benjamin Fumi, Mirko Kleingries, Gerhard Kager, Heribert Offermanns. Nachrichten aus der Chemie, 2022, Ausgabe 4. Vor 140 Jahren verkehrte die Honigmannsche Natronlok in Aachen. Ihre Fahrten blieben eine Episode der Eisenbahngeschichte. Ihr Wirkprinzip dagegen macht man sich aktuell bei einem thermischen Energiespeicher zunutze. Wer schon einmal festes Eznatron in Form von Perlen, Schuppen oder Plättchen in Wasser gelöst hat, weiß, dass sich die flüssige Phase stark erwärmt. Das gleiche Phänomen tritt auf, wenn Wasser auf festes NaOH gegeben wird. Auf die Idee, die Wärmetönung dieser Reaktion zu nutzen, um damit ein Triebfahrzeug zu bewegen, kam in den 1880er Jahren der Erfinder, Chemiker und Sodafabrikant Moritz Honigmann. Die Natronlok. Im Jahr 1883 meldete Honigmann seine rauchlose Lokomotive, die Natronlok, zum Patent an. Dessen Titel, über das Verfahren zur Entwicklung gespannten Dampfes durch Absorption des abgehenden Maschinendampfes in Eznatron oder Ezkali von Moritz Honigmann in Grevenberg bei Aachen, macht deutlich, dass zum Wissen um die Chemie noch eine große Portion Ingenieurskunst nötig war. Rauchlos hätte ein Wettbewerbsvorteil sein können, denn vor der Elektrifizierung belästigten dampfbetriebene Straßenbahnen die Fußgänger durch Rauch, Funken und Lärm. Die Zugtiere der Pferdestraßenbahnen machten Mist, konnten auf steilen Stücken ins Straucheln kommen und mit ihren Hufen das Pflaster beschädigen. Die Natronlok ist smarter. Ist der untere ihrer Kessel erst einmal mit 180 Grad Celsius heißer, hochkonzentrierter Natronlauge befüllt, läuft die Antriebsmaschinerie an. Die Siederohre transportieren Wärme in den oberen Wasserbehälter. Es bildet sich Dampf, der über ein Rohr mit 130 Grad Celsius und 2,7 Bar zu den Antriebszylindern geleitet wird. Dort wird der Dampfdruck in Bewegung umgesetzt, Druck und Temperatur sinken. Der Dampf drückt von der einen oder anderen Seite auf den Kolben, der über ein Gestänge die Räder antreibt. Aus dem Auslasskanal des Antriebszylinders strömt Wasserdampf, der in der NaOH-Lösung sofort und vollständig zu Wasser kondensiert. Die Reaktion ist auch dann exotherm, wenn Wasserdampf in heiße, konzentrierte Natronlauge gelangt. Zur Hydratationsenthalpie kommt dabei die zurückgewonnene Verdampfungswärme. Die gesamte freigesetzte Energie erwärmt die Lauge wieder. Der Prozess beginnt von neuem. Ein Perpetuum mobile war die Natronlok jedoch nicht, denn beim Einleiten des Abdampfes in die Natronlauge wird diese verdünnt, sodass mit der Zeit immer weniger Wärme freigesetzt wird. 4 bis 5 Stunden fährt eine Lok auf diese Artikel. Dann musste die verdünnte Natronlauge abgelassen und durch neue Lauge ersetzt sowie die verdünnte extern durch Eindampfen wieder konzentriert werden. Von Juni 1884 bis März 1885 diente eine solche Natronlokomotive in Aachen dem Personentransport auf einer 1 Kilometer langen Strecke. Auch im Kohlebergbau in der Nähe von Aachen wurden 2 derartige Lokomotiven getestet, zudem eine Straßenbahn in Berlin-Charlottenburg. Die Leipziger Pferdeeisenbahngesellschaft führte ab Ende Februar des Jahres 1886 Probefahrten zwischen der Innenstadt und dem Depot in Plagwitz mit einer von der Halleschen Maschinenfabrik gelieferten Natronlokomotive, System Honigmann, durch. Die Bilanz der Probefahrten fiel positiv aus. So hieß es: Die Bewegung der Maschine war eine so ruhige und gleichmäßige, dass die Passagiere gerne mit derselben fuhren. Trotz ihrer Vorteile, zu denen auch geringe Betriebskosten zählten, setzte sich diese Bauweise nicht durch. Hauptgrund für das Scheitern waren wohl die Probleme beim Wiedereindampfen der hochkorrosiven Natronlauge. Ergebnisse von Modellversuchen mit gusseisernen Kesseln legten nahe, dass sich das Behältermaterial mit der Zeit auflöste. Aus dem Gewichtsverlust und der Verringerung der Wanddicke der Kessel wurde deren Lebensdauer zu maximal 2 Jahren berechnet. Honigmann dampfte zwar unter Unterdruckbedingungen ein und entschärfte dadurch die Bedingungen, doch scheute man offensichtlich die Kosten für einen Austausch der Kessel gegen solche aus deutlich korrosionsbeständigerem Kupfer. Dazu kam eine weitere negative Expertenprognose. Es hieß, dass die Gleisanlagen dem Gewicht der Lokomotive auf Dauer nicht standhalten könnten. Warum die Natronlok letztlich auf dem Abstellgleis landete, bleibt offen. Es könnte auch der Einfluss der Lobbyisten für konventionelle Transportsysteme ausschlaggebend gewesen sein. Die Natronlok fand danach nur noch in der Technikgeschichte Erwähnung, mit der Zeit nicht einmal mehr dort. Nun erlebt das Wirkprinzip bei einem thermischen Energiespeicher eine Renaissance. Sommerwärme und Wind für die Wintersaison. Auf der Suche nach thermischen Energiespeichern mit hoher Energiedichte und geringem Wärmeverlust werden unter anderem Sorptionsprozesse erforscht. Anders als bei sensiblen Wärmespeichern, etwa einem Warmwassertank, bei dem spürbare Wärme gespeichert wird und kontinuierlich entweicht, funktioniert ein Sorptionswärmespeicher als chemisch angetriebene Wärmepumpe. Dabei wird anstelle sensibler Wärme das Arbeitspotenzial zur Bereitstellung von Wärme bei erhöhter Temperatur aus der Umgebung gespeichert. Streng genommen ist er somit kein Wärmespeicher, sondern ein Sorptionspotentialspeicher, eingesetzt zur Wärmeaufbereitung. Der Sorptionswärmespeicher wird bei hoher Bereitstellung thermischer oder elektrischer Energie geladen, etwa aus Solarthermie oder Photovoltaik im Sommer, aber auch bei hohen Windenergiebeiträgen, leidet keinen Verlust während der Speicherdauer und liefert Wärme bei Bedarf fast ohne zusätzlichen Strom aus einer Niedertemperaturwärmequelle, etwa von einem Erdwärme- oder Luftwärmeübertrager. Feste und flüssige Sorptionsmaterialien werden für diese Technik erforscht. Als feste Sorbenzien dienen beispielsweise Zeolite, meistens im Fixed-Bed-Verfahren. Hierzu wird ein Behälter mit integriertem Wärmeübertrager mit Zeolitgranulat gefüllt. Flüssige Sorbenzien hingegen werden transportiert. Dabei kann die Wandlereinheit von der Speichereinheit getrennt werden. Dies macht die Anordnung flexibel und reduziert den Materialbedarf. Es wird zwischen offenen und geschlossenen Systemen unterschieden, je nachdem, ob das Sorbens Kontakt zur Umgebungsluft hat oder nicht. An der Hochschule Luzern wird ein Sorptionswärmespeicher mit wässriger Natronlauge im Transportverfahren und geschlossenem System entwickelt. Dieser besteht hauptsächlich aus zwei Teilen, dem Wandler und dem Speicher, einem konventionellen Kunststoffbehälter. Der Wandler besteht aus einem unterdruckkompatiblen Behälter mit zwei eingebauten Massen- und Wärmeübertragern. Dabei dient das eine Element als Desorber und Absorber und das andere als Kondensator und Verdampfer. Die Herausforderung ist die Entwicklung von MWÜ. Der Sorptionsprozess im Wärmespeicher bedingt einen einzelnen Sorbensdurchgang auf dem MWÜ mit Heizungswasser gegen Strom, da Sorbenstemperatur und Konzentration voneinander abhängen. Dazu wurde ein neuartiger MWÜ auf Basis eines vertikal installierten Spiralrippen-Wärmeübertragerrohrs erforscht. Dabei fließt das Sorbens auf den außenliegenden Spiralrippen in Gegenrichtung zum innen geführten Heizungswasser. So werden die maximale Vorlauftemperatur und die maximale Energiedichte erreicht. Lade- und Entladeprozesse verändern lediglich die Konzentration der Natronlauge, brauchen sie aber nicht auf. Da Natronlauge nahezu unbegrenzt haltbar ist, kann eine solche Anlage dauerhaft sowohl als Kurz- wie auch als Langzeitspeicher dienen. Es gibt mehrere Lademöglichkeiten. Der Speicher lässt sich etwa mit Wärme aus konventionellen solarthermischen Kollektoren laden. Dabei erhitzt Sonnenwärme die entladene wässrige Natronlauge auf dem Desorber und ein Teil des Wassers aus der Lauge verdampft. Dieser Wasserdampf verflüssigt sich auf dem Kondensator und die Kondensationsenthalpie wird an das Erdreich oder an die Umgebung abgegeben. Die konzentrierte Natronlauge und das Wasser lagern in separaten Behältern bei Raumtemperatur, bereit für die Wärmeaufbereitung. Wird der Speicher hingegen mit Strom aus dem Elektrizitätsnetz oder aus einer eigenen Photovoltaikanlage geladen, lässt sich eine Wärmepumpe einsetzen, wobei gleichzeitig der Desorber erwärmt und der Kondensator gekühlt wird. Unabhängig davon, ob thermisch oder elektrisch geladen, dient der Speicher als virtuelle elektrische Batterie, denn beim Entladen benötigt der Sorptionswärmespeicher erheblich weniger elektrische Energie zur Wärmebereitstellung als eine konventionelle Wärmepumpe. Wie bei verdichterbasierten Wärmepumpen ist die erreichte Arbeit betriebstemperaturabhängig. Somit gilt im Entladeprozess, je geringer der benötigte Temperaturanstieg von der Wärmequelle zur Wärmesenke, zum Beispiel Gebäudeflächenheizung, umso höher ist die Speicherkapazität und die Sorptionswärmepumpenleistung. Im Speicherbau kann die Leistung und Speicherkapazität flexibel und unabhängig dimensioniert werden, basierend auf den Betriebstemperaturen. Als Gebäudeheizung bei 25 Grad Celsius Rücklauftemperatur und 10 Grad Celsius Erdwärmetemperatur lässt sich eine theoretische Energiedichte bezogen auf das Volumen des entladenen Sorbens von 300 Kilowattstunden M-3 erzielen. In der Praxis werden zurzeit 220 Kilowattstunden M-3 bis 280 Kilowattstunden M-3 erreicht, etwa die 5- bis 6-fache Wärmekapazität im Vergleich zum isolierten Warmwassertank. Der Vergleich: Die Ladeprozesse bei Lok- und Wärmespeicher sind ähnlich. Natronlauge wird durch Zugabe sensibler Wärme konzentriert. In der Anwendung hingegen gibt es einen markanten Unterschied. Die Lok wird mit gespeicherter sensibler Wärme und Lösungswärme aus Kohle angetrieben und durch Dampfabsorption prozessoptimiert. Der Wärmespeicher hingegen speichert nur Lösungswärme, geladen durch überschüssige erneuerbare Energie. Er verwendet das Absorptionspotenzial als Wärmepumpenantrieb, um Heizungswärme praktisch ohne Bedarf an elektrischem Strom im Winter bereitzustellen. Die Natronlok ist ebenso Geschichte wie der Kohle- und Dampfantrieb. Aber für die Energiewende könnte das Wirkprinzip eine Rolle übernehmen, nämlich als verlustloser Speicher mit hoher Energiedichte Sommerüberschüsse für das Heizen im Winter bereitzustellen. Die Autoren: Den Artikel verfassten Benjamin Fumi, Mirko Kleingries, Gerhard Kager und Heribert Offermanns. Der promovierte Elektroingenieur Fumi forscht seit über 10 Jahren über Sorptionswärmespeicher am Schweizer Forschungsinstitut EMPA und neu an der Hochschule Luzern. Kleingries ist Professor an der Hochschule Luzern und leitet das Kompetenzzentrum für thermische Energiesysteme und Verfahrenstechnik. Kager leitet die GDCH-Abteilung Mitgliedermarketing, Fach- und Regionalstrukturen. Offermanns, Chemiker und Mitglied des Vorstands der Degussa bis zum Jahr 2000, hat für die Nachrichten aus der Chemie bereits mehrere Beiträge zur Industriegeschichte seiner Heimatregion Aachen verfasst. Benjamin.fumi@hslu.ch